Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn in Deutschland über Klimaschutz gestritten wird, dann dauert es ja meistens nicht lange und irgendjemand haut das ultimative Totschlagargument auf den Tisch. Nämlich, dass die Gegenseite überhaupt nicht rational sei, sondern ideologisch argumentiere. Zack, fertig ist die Debatte. Ich habe Ernst Ulrich von Weizsäcker eingeladen, also ein Mensch, der sich schon sehr lange mit den echten Argumenten befasst. Als Politiker, als Umweltwissenschaftler, Pionier der Nachhaltigkeit. Er war Co-Präsident des Club of Rome. Er hat auch das renommierte Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie geleitet. Ich könnte eine ganze Weile so weitermachen. Guten Tag, Herr Weizsäcker.
Ja, guten Tag.
Sie befassen sich wirklich seit Jahrzehnten wissenschaftlich, nicht ideologisch mit der Klimakrise. Was denken Sie da, wenn das immer wieder behauptet wird, Klimawissenschaften seien keine Wissenschaft, sondern Ideologie?
Naja, ich bin als Physiker ausgebildet worden und habe gemerkt, dass es im Lauf der Millionen Jahre auf diesem Planeten Erde sehr unterschiedliche Wasserstände gab. Also zum Beispiel während der letzten Eiszeit, als es viel kälter war, da war der Meeresspiegel sehr viel niedriger. Und während der letzten Heißzeit war der Meeresspiegel viel höher. Das heißt also, das sind einfach faktische Befunde, die jeder, der ein bisschen Erdgeschichte kennt, kennt. Und dann gibt es Leute, die kümmern sich überhaupt nicht darum, weil sie sich ärgern, dass die da oben etwas für nötig halten, was uns normalem Volk noch gar nicht bewusst ist.
Diese Ideologiedebatte, die wird in Deutschland gerade in den letzten Wochen an zwei Punkten vor allem geführt. Es geht einmal um die Frage, soll man die deutschen Atomkraftwerke vielleicht doch ein bisschen länger laufen lassen, um unsere Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren? Da gibt es einen gegenseitigen Ideologievorwurf, aber auch das geplante Verbot von Verbrennerautos. Auch das wird wieder neu diskutiert, auch da mit dem gegenseitigen Ideologievorwurf. Weil ich Ihr Buch so schön pragmatisch finde, frage ich Sie jetzt, fangen wir mit der Atomkraft an. Länger laufen lassen, ja oder nein?
Eher nein. Also in Frankreich ist ja die Hälfte der Atomkraftwerke praktisch stillgelegt im Moment. Die brauchen dringend Reparaturen. Und wenn da was kaputt geht, dann geht viel kaputt. Also, das ist eine, ich will nicht sagen Höllenmaschine, aber eine Sache, die sehr fehleranfällig ist. Und im Übrigen ist es halt leider auch sehr nahe an der Atomwaffentechnik. Also nicht, dass man mit dem Kernkraftwerk eine Atombombe machen will. Aber wenn man die Physik dazu richtig versteht, dann ist man ganz nahe dran, auch einen Atomkrieg vorzubereiten. Und das finde ich nun wirklich absolut nicht richtig.
Zweite Ideologiedebatte, Verbrennermotoren verbieten, ja oder nein? Was ist Ihre Position?
Das Elektroauto ist deutlich eleganter und in Bezug auf das Klima sehr viel sauberer als der Verbrennermotor. Andererseits ist es eine Illusion zu glauben, man könnte ungefähr 1,1 Milliarden Verbrennermotorautos auf der Welt nach deutschem Standard in Elektroautos umwandeln. Die gegenwärtigen Eigentümer der betreffenden Autos, sagen wir mal in Ecuador oder Kamerun oder Thailand oder irgendwo, die werden doch nicht ohne dringliche Not ihren Verbrenner verschrotten und stattdessen ein teures Elektroauto kaufen. Das heißt, also wir brauchen dringend auch den klimaneutralen Verbrenner. Und das wird in Deutschland überhaupt nicht diskutiert.
Da geht es dann also um Wasserstoff zum Beispiel, der ja aber auch in der Herstellung sehr energieintensiv ist und den wir dann ausgerechnet aus Ländern wie Saudi-Arabien bekommen würden. Und damit würden wir uns dann nach dem Öl und Gas aus Russland gleich von der nächsten Autokratie abhängig machen. Sie denken ja immer Politik und Klima zusammen, Herr Weizsäcker. Ist das wirklich eine gute Idee?
Also auf jeden Fall wäre es wunderbar, wenn Saudi-Arabien uns nicht Öl verkaufen würde, sondern grünen Wasserstoff oder einen Autotreibstoff genannt Methanol, der auf grünem Wasserstoff basiert und gerade so viel CO2 bindet, wie er nachher wieder auspustet, sodass man einen klimaneutralen Autotreibstoff hat. Und das, würde ich sagen, können die Saudis oder Algerien oder irgendwelche anderen Länder, die im Moment von Öl leben, uns anbieten. Und das fände ich absolut großartig. Aber es ist viel wichtiger, dass sie das anbieten für ihre eigenen Länder und für die ärmeren afrikanischen Länder und so weiter, die sich ein neues Elektroauto gar nicht leisten können. Die wollen ihren alten Verbrenner weiter verwenden. Und wenn sie den mit klimaneutralem Methanol füttern, dann haben wir eine deutliche Verbesserung der Klimaaussichten.
Man merkt jetzt schon, dass Sie immer den Blick weiten, dann auch in die restliche Welt, weil natürlich die Klimafrage keine rein deutsche Frage ist. Und das lese ich auch in Ihrem Buch, dass Sie diese Diskussion, wie weit denn nun genau Deutschland bei der Erreichung des 1,5-Grad-Zieles sei, bei den Pariser Zielen, die finden Sie so ein bisschen, fragwürdig. Warum? Was fehlt Ihnen da?
Die Zielsetzung finde ich überhaupt nicht fragwürdig. Die Diskussion, wenn man dann in Deutschland ganz stolz sagt, wir erreichen das 1,5-Grad-Ziel, dann ist das ziemlich töricht. Denn die deutschen Emissionen machen ungefähr 2% der Weltemissionen aus. Und der Wettergott interessiert sich mehr für die übrigen 98% als für unsere 2%. Das heißt, also ich finde es großartig, wenn Deutschland klimaneutral wird und sogar noch besser als die Zielgebung 1,5 Grad. Aber die wichtigere Sache unter dem Gesichtspunkt globaler Wetterveränderung ist, dass man auch ganz andere Länder, also zum Beispiel die sämtlichen afrikanischen Länder, Südamerika, Asien und so weiter, dass man die auf den richtigen Dampfer kriegt.
Und da schreiben Sie in Ihrem Buch und werben sehr, sehr deutlich für eine neue Klima-Außenpolitik oder sogar eine Klima-Weltpolitik. Was meinen Sie damit?
Na, zunächst mal, da bin ich ja mit der Außenministerin Annalena Baerbock völlig auf gleicher Linie. Die hat ja mit dafür gesorgt, dass das Auswärtige Amt auch sich um Klima kümmert. Und dann hat sie Jennifer Morgan eingekauft, eine großartige Frau, die ich seit Jahrzehnten kenne. Die war bei Greenpeace und ist wirklich klimaaufgeklärt. Und das heißt, also da sage ich nichts Neues. Aber das Wichtigste ist, dass wir Deutschen, ein relativ reiches Land, den ärmeren Ländern helfen, die Verminderung der Treibhausgase zum profitablen Wirtschaftsziel zu machen. Das ist die eigentliche interessante Sache. Und dazu hat Deutschland über den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen schon im Jahr 2009 einen Vorschlag gemacht, sogenannte Budgetansatz, wo man sagt, alle Länder der Welt kriegen ein pro Kopf gleich großes Budget zugestanden, wie viel man noch Emissionen auspusten darf. Aber die alten Industrieländer, einschließlich Deutschland, haben das Budget im Grunde schon verfrühstückt. Und jetzt müssten wir in die Entwicklungsländer gehen und sagen, habt ihr nicht noch ein paar Lizenzen übrig? Und dann sagen die, ja wunderbar, das kostet natürlich Geld. Und dann wird plötzlich der Wirtschaftsminister der Entwicklungsländer sagen, ach, also Lizenzen verkaufen und bei uns kräftig in Solarenergie und in Energieeffizienz investieren, macht unser Land reicher, während wir Klimaschutz machen. Im Moment ist es so, dass die Entwicklungsländer reicher werden, wenn sie Kohlekraftwerke bauen.
Dieses Konzept setzt voraus, dass die reichen Industriestaaten, wie zum Beispiel auch Deutschland, dazu bereit sind, dass sie sagen, wir zahlen jetzt freiwillig dafür, dass wir unseren Standard erhalten dürfen. Sie haben schon gesagt, das Konzept, das ist von 2009. Dass es das bis heute nicht global umgesetzt gibt, zeigt ja, so einfach wird das nicht. Warum, glauben Sie, sollte das passieren, dass die reichen Staaten da überhaupt mitmachen?
Naja, also wenn wir mit diesem Tauschgeschäft mit Entwicklungsländern pro Euro relativ viel Klimaschutz hinkriegen, ist das unter Umständen für uns kostengünstiger, als wenn wir sehr teuer die restlichen 0,1% oder irgend so etwas von Treibhausgasemissionen zurückstauchen. Also, es braucht für uns ökonomisch gar nicht schlechter zu sein. Die Hauptsache ist, dass weltweit der kostengünstigste Weg verwendet wird. Und da hat Deutschland eine großartige Rolle gespielt, dass Photovoltaik, die Sonnenenergie, in den letzten 20 Jahren, seit wir das EEG gemacht haben, um einen Faktor 20 billiger geworden ist. Das heißt also, durch diese deutsche Initiative mit dem EEG hat die Welt gelernt, richtig kostengünstig Klimaschutz zu machen.
Ernst Ulrich von Weizsäcker. Er hat das Buch geschrieben, So reicht das nicht. Außenpolitik, neue Ökonomie, neue Aufklärung, was wir in der Klimakrise wirklich brauchen. Das kostet 20 Euro und ist im Bonifatius Verlag erschienen. Herr Weizsäcker, haben Sie vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Rapphansel.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und iOS.